Und zu dieser Predigt lese ich uns einen Text aus dem Neuen Testament, nämlich Römer 8, Vers 28 bis 39. Römer 8, Vers 28 bis 39. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schachtschlafe. Psalm 44, Vers 23. Aber in ihm, in dem allen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Soweit aus dem Wort Gottes.
Ich lese aus, wie gesagt, Jeremia, Kapitel 27, ab Vers 1. Im Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging an Jeremia dieses Wort vom Herrn. So sprach der Herr zu mir: Mache dir Stricke und Jochstangen und lege sie um deinen Hals und sende sie dem König von Edom und dem König von Moab und dem König der Ammoniter und dem König von Tyrus und dem König von Zidon durch die Boten, die nach Jerusalem zu König Zedekia von Juda kommen. Und trage ihnen auf, ihren Herren zu sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, so sollt ihr zu euren Herren sagen: Ich habe durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm die Erde, den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht und gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt. Und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Es soll aber geschehen, das Volk und das Königreich, das Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen will und seinen Hals nicht unter das Joch des Königs von Babel beugen will, dieses Volk werde ich heimsuchen mit dem Schwert und mit Hungersnot und Pest, spricht der Herr, bis ich es durch seine Hand vertilgt habe. So sollt ihr nun nicht auf eure Propheten hören, auf eure Wahrsager, auf eure Träumer, auf eure Zauberer und auf eure Beschwörer, die zu euch sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen. Denn sie weissagen euch Lügen, um euch aus eurem Land zu entfernen, damit ich euch vertreibe und ihr umkommt. Das Volk aber, das seinen Hals unter das Joch des Königs von Babel bringt und ihm dient, das werde ich in seinem Land lassen, spricht der Herr, damit es dasselbe bebaue und bewohne. Und ich redete mit Zedekia, dem König von Juda, entsprechend allen diesen Worten und sprach, bringt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel und dient ihm und seinem Volk, so sollt ihr leben. Thema könnten wir hier darüber stellen, Kampf im Widerstand. Welcher Widerstand will Gott von dir und mir? Welcher Widerstand? Wir wissen, in der Politik dieser Welt ist Opposition kein Fremdwort, nicht wahr? In den vergangenen Kriegen auch und Konflikten gingen viele in den Widerstand. Sie wollten auf keinen Fall sich einfach dem Eindringling unterwerfen und seine auferlegte Herrschaft und Macht anerkennen. Und zur Zeit Jeremias redete Gott. Er redete zu den damaligen Völkern und auch zu dem Volk Juda, haben wir gelesen, und sagte was? Sie sollen der überhand greifenden Macht des babylonischen Reiches keine Opposition leisten und sich unterwerfen. Gott nennt den Herrscher Nebukadnezar sogar seinen Knecht, seinen Diener. Und nun gibt es aber auch immer wieder von Gott den starken Aufruf zum Widerstand von Gott. Den gibt es auch in der Bibel, an uns auch. Immer wieder den starken Aufruf zum Widerstand gegen einen Widersacher, den Teufel. Das Ziel ist, wenn Gott so aufruft, dass der Mensch Gottes Liebe, Gottes Befreiung und das wahre Leben erfährt. Erstens werden wir sehen jetzt Widerstand im Hochmut des Menschen. Das gibt's. Widerstand im Hochmut des Menschen. Schon in den Jahren 720 vor Christus wurden die Juden damals vom Nordreich Israels von Assyrien schon weggeführt. 720 etwa vor Christus. Es waren die Zeiten, wo der Prophet Jesaja, auch der Prophet Micha prophezeiten. Das Reich Juda dann mit dem kleinen Stamm Benjamin im Süden, sie erlebten Gottes zeitlichen Aufschub. Aber auch Gottes geduldiges Reden noch mit ihnen, durch den Propheten Habakuk zum Beispiel, Zephania und auch, wie wir eben gelesen haben, durch den Propheten Jeremia. Und schließlich kam Juda dann auch in das babylonische Exil ab 587 vor Christus. Wie war es kurz vor diesem Exil? Frage. Wie war es kurz vor diesem Exil? Zusammenfassend wird uns ganz klar berichtet, zum Beispiel in 2. Chronik 36, wir werden es jetzt nicht lesen, 2. Chronik 36, Vers 1 bis 21, in welchen Umständen über kurze Zeit vier Brüder als letzte Könige Judas regierten. Vier Brüder. Von ihnen wird uns gesagt, von diesen vier Brüdern, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Die vier letzten Brüder, Könige, die da regierten. Vier Brüder waren es, der erste Joachas, dann der zweite Eliakim, welcher umgenannt wurde in Jehoiakim, dann der dritte Jehoiachin und der vierte Zedekia. Letzter König Judas, Zedekia. Vor ihnen regierte, vor den vier Brüdern regierte ihr Vater, Josia, welcher gottesfürchtig war. Und er führte das Volk, lenkte das Volk nochmals zur Umkehr zu Gott. Trotz dieser geistlichen Erweckung unter Josia verirrte sich das Volk Juda wieder. Und es heißt dann von ihnen in 2. Chronik 36, 14 heißt es von ihnen: Alle Obersten der Priester samt dem Volk versündigten sich schwer nach allen Gräueln der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Gott kündigte dann dem Benjamiter Propheten Jeremia ein schweres Prophetenamt an. Schon bei seiner Berufung ein schweres Prophetenamt erwartet ihn. Aber Gott hatte fest verheißen dem Jeremia, seine feste Verheißung, dass er selbst Gott seinen Boten ausrüsten und leiten werde. Gott machte Jeremia zu einem festen Widerstand. Inmitten von stolzen und überzeugten Behauptungen eines ganzen Volkes, dass Gott widerstand seiner Seite. Das ganze Volk war fest überzeugt, dass sie ihr Schicksal im Griff haben. Und das angekündigte Gericht Gottes wird ihnen nicht widerfahren können. Sie hatten sich sogar Propheten ausfindig gemacht, die sie in ihren Überzeugungen bestätigten. Haben wir gelesen. Gott hatte aber Jeremia berufen. Er sagte ihm: Du aber, Jeremia, gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Jeremia 1,17. Und dies hieß für Jeremia unter anderem: Leiste Widerstand. Leiste Widerstand, indem du diesem Volk mein Wort, die Wahrheit sagst. Bildlich zeigt Gott dem Jeremia, wie er ihn, den Jeremia, zum Widerstand zurüstet. Er sagt ihm nämlich: Siehe, ich mache dich, Jeremia, heute zu einer festen Stadt, Bild, zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Jeremia 1, 18 bis 19 steht das. Diese Verheißung Gottes. Gott macht Jeremia zum widerstandsfähigen Propheten inmitten der üblen Ausrichtung des von Gott abgefallenen Volkes. Und so musste das Volk Juda samt den Priestern, samt den Königen, mussten sie immer wieder auf Gottes Nein stoßen. Gottes Nein, da wo sie nur Zustimmung ihrer Überzeugungen hören wollten. Gott sagte aber Nein. Sie gingen mit dem Kopf gegen die eherne Mauer. Sie liefen gegen eine eiserne Säule, gegen die feste Stadt. Wir haben durch den Abfall des Menschen von Gott, in unserem Wesen auch, in meinem Wesen steckt das, durch den Abfall des Menschen von Gott steckt in unserem Wesen dieses gegen Gott und gegen seinen Willen. Haben wir uns da schon mal so erkannt? Das steckt in unserer Natur. So sind wir geboren, nicht wahr? Es ist Feindschaft des Menschen gegen oder wider Gott. Satan, welcher im Garten Eden auftrat als Schlange damals, wurde von Gott verflucht und Gott sagte damals schon, ich will Feindschaft, Opposition. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Ihr Nachkomme wird dir, der Schlange, dem Teufel, dem Satan, den Kopf zertreten. Und du wirst ihm die Ferse stechen, in die Ferse stechen. 1. Mose 3, Vers 15. Satan ist der besiegte Fürst dieser Welt genannt. Fürst dieser Welt besiegt. Aber er leitet Rebellion und Widerstand gegen Gott in all den Menschen, welche die Wahrheit Gottes verwerfen. Diese Menschen lassen sich durch die Lüge, durch den Schein, durch das Spiel der Menschenkunst begeistern, ablenken. Vom Ewigen sind sie abgelenkt, vom Wichtigsten abgelenkt, verführt. Und so wie damals Juda Gottes Wahrheit nicht hören wollte, um Gottes Züchtigung, sie wollten sie nicht achten, sie wollten sie nicht annehmen, so ist heute noch in der Welt der Stand der Dinge, leider. Hochmütig lehnt man den Schöpfer ab. Man will keine Ethik des Schöpfers, keine Berücksichtigung dessen, was Gott Ungerechtigkeit und Sünde nennt. Die Behauptung macht sich breit, es gibt keine Verdammnis. Es kommen doch alle in den Himmel. Man braucht leider keine Rettung, sagt man. Man braucht keine Rettung von Schuld durch Gnade, weil man sich auf Humanismus, der Mensch, der schafft es. Humanismus, auf Religionspraktiken des Menschen und auf spirituelle, erfundene Methoden stützt. Man braucht Gott nicht. Und so stellt Gott fest in Jakobus 4, auch im Neuen Testament, wieder Vers 2 bis 4, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft. Ihr übt Opposition aus, nicht wahr? Widerstände. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht. Weil ihr nicht bittet. Nur Gott kann geben, was recht ist. Weil ihr nicht bittet. Und dann heißt es weiter, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Liebe zur Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wir sehen dieses hochmütige Gott. Diese hochmütigen geistigen und praktischen Ausrichtungen nennt also Gott die Liebe zur Welt. Gott liebt sehr die Menschen dieser Welt. Dürfen wir nicht vergessen. Er liebt so sehr diese Welt, der lebendige Gott und Schöpfer. Aber er widersteht. In heiliger Autorität widersteht er dem Weltgeist. Gott widersteht den Hochmütigen, heißt es, Weltgeist. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Gott nennt diese hochmütige Einstellung Liebe zur Welt, Hochmut. Weil man gerade in der sozialen, politischen, religiösen Welt Gottes Vaterliebe zu unserer Welt, weil man gerade da sein Reden, seine Rettung durch Jesus Christus nicht achten will. Hochmut. Und doch heißt es, als die Zeit erfüllt war, kam der Sohn Gottes, auch Nachkommen der Frau. Er kam, Galater 4, Vers 4. Etwa 2019 Jahre sind seitdem vergangen, er kam. Heute, man will den Namen Jesu Christi schon gar nicht mehr hören, oft. Deshalb hat die Zeitrechnung in der Welt den Begriff eingesetzt inzwischen, wo es heißt, nicht mehr vor Christus und nach Christus will man nicht hören diesen Namen. Jetzt sagt man vor oder nach unserer Zeitrechnung. So geht's auch. Nun, die Menschen der Welt werden den Folgen nicht entgehen können. Da gibt's Folgen. Es ist der gegenwärtige böse Weltlauf, Galater 1, Vers 4. Aber Gott wurde Mensch. In dem Sohn Jesus Christus, in der Weltzeit, er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrettete aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Galater 1, 3 bis 5. Kommen wir zurück ins Buch Jeremia. Schon zu Beginn der Regierung Joachims, Regierung dieses Königs, er war der zweite Sohn des Josia, da meldete sich Gott schon zu Wort. Durch den Propheten Jeremia, Jeremia 27, 1, haben wir es gelesen. Also schon 13 Jahre etwa vor der Regierung des letzten Königs, Zedekias, hatte Gott gewarnt vor falschem Widerstandskampf gegen die Herrschaftsübernahme Nebukadnezars, des Königs von Babel. Er sagte da, wir haben es gelesen, alle Völker sollen ihm, diesem Nebukadnezar, und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Es soll geschehen, sagt Gott, das Volk und das Königreich, das Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen will und seinen Hals nicht unter das Joch des Königs von Babel beugen will, dieses Volk werde ich heimsuchen, sagt Gott, mit dem Schwert und mit Hungersnot und Pest, spricht der Herr, bis ich es durch seine Hand vertilgt habe. Jeremia 27, 8 steht das. Wenn man bedenkt, dies war doch in den Augen der Einwohner Judas und ihrer Obersten ein Aufgeben des Widerstandes vor dem Feind und ein Kapitulieren vor ihm. Dies wollte man nicht einfach so hinnehmen. Wie kann Gott nur solch eine Niederlage seines Volkes anerkennen und sogar sagen, man soll sich diesem Angreifer stellen und dem König von Babel dienen? Damals gab es keine modernen Medien, aber alles machte sich laut, um zum Widerstand aufzurufen. Falsche Propheten, Wahrsager, Träumer, Zauberer und Beschwörer, einstimmig verkündeten sie, so wie man es hören wollte, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen. Aber Gott spricht was? Gott spricht von Heimsuchung. Er spricht von einer Zuchtmaßnahme, die von ihm kommt, für die Völker und auch für Juda. Etwas, das er zulässt, damit Völker und Menschen ihn erkennen und sich seinem souveränen Handeln ergeben. Er sagt in Jeremia 27, 5, ich habe durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm die Erde, den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht und gebe sie dem, der recht ist, in meinen Augen. Und nun habe ich, spricht Gott, alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt. Und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Wenn die Geschichtsschreiber uns berichten von vielen Konflikten, vielen Kriegen, die sich abgewickelt haben auf diesem Erdboden, wenn wir hören von dem Blutvergießen und auch in der neueren Zeit die Bilder dann sehen von den zwei letzten Weltkriegen, dann sehen wir nur etwas von Widerstand leisten. Kampf aber auch. Und dann auch schrecklich Repression. Mit allen Grausamkeiten und Vernichtungsfolgen. Die Realität entspricht dem, was Gott das Geheimnis der Bosheit nennt. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Seht, in all diesen Kriegen und Konflikten, da gab es Helden. Da gab es Helden. Sie waren Widerstandskämpfer, ja? Nicht alle Widerstandskämpfer hatten zu Waffen gegriffen. Schon ziemlich viele, aber nicht alle. Warum? Sie haben durch ihr Verhalten, durch ihre Aussagen, durch ihre Stellungnahme, haben sie Widerstand geleistet. Ihr kennt Dietrich Bonhoeffer, nicht wahr? In der früheren Zeit noch die Hugenottenzeit, eine Marie Durand, dort im Turm eingesperrt, mehrere 10 Jahre lang. Widerstand geleistet. Viele von ihnen, die Märtyrer auch der Kirchengeschichte, viele von ihnen mussten ihr irdisches Leben lassen, weil sie verraten und von der politischen Macht verurteilt wurden. Wir haben gesehen, hochmütiger Widerstand gibt es. Aber gottgewirkter Widerstand, das ist das Zweite jetzt, wo wir dann zum Schluss kommen. Gottgewirkter Widerstand in der Demütigung. In der Demütigung. Auch den Propheten Jeremia wollte man zum Schweigen bringen. Aber über seinem Leben und Prophetendienst stand Gottes Wille und Gottes Ausrüstung. Gott hat ihn ausgerüstet, den Jeremia. Er machte aus Jeremia eine feste Stadt, eine eiserne Säule und eherne Mauer. Das war Gottes Widerstand, um die Gewissen des Volkes von Juda und der Fürsten zu ermahnen. Da war noch damals, das wird uns gesagt im Kontext, da war noch damals ein anderer Mann, der im Namen des Herrn weissagte, er hieß Uria. Er weissagte, heißt es, ganz entsprechend den Worten Jeremias. Er sagte dieselbe Botschaft von Gott. Er wurde aber erschlagen durch das Schwert, heißt es. Jeremia 26, 20 und 23. Von solchen Märtyrern ist die Rede noch im Jakobusbrief, sogar im Neuen Bund. Märtyrer, weil sie Widerstand leisteten unter den Verfolgern. Es heißt, wo Gott sich zu den Verfolgern wendet jetzt, zu denen, die diese verfolgt haben, die Widerstand geleistet haben, im Namen Gottes. Er sagt ihnen, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Jakobus 5, Vers 6. Und so, ihr Lieben, musste ein Saulus erkennen, dass er Gott widersteht und es schwer wird, gegen den Stachel Gottes auszuschlagen. Apostelgeschichte 9, Vers 5. Wir sind auch als solche, die unter Gottes Herrschaft leben, aufgefordert, dem Teufel zu widerstehen. Aber wie geschieht dies? Wie können wir nur dem Teufel widerstehen? Jakobus 4, Vers 7, sehr wichtig. So unterwerft euch nun Gott. Anders geht's nicht. So unterwerft euch nun Gott. Und dann widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Tun wir das. Dies war die Botschaft Jeremias an Juda und nochmals an den letzten König von Juda, dann Zedekia. Jeremia 27, 12. Unterwerft euch nun Gott. Demütigung. Gott wird alle Dinge zum Besten dienen lassen. Bringt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel und dient ihm und seinem Volk. So sollt ihr leben. Führt Gott durch seine souveräne Hand dein Leben, mein Leben? Das ist die Frage. Unser menschliches Kämpfen und Widerstand leisten in der Welt kann sicher heldenhaft sein. Der Mensch kann sich darin aufopfern und doch im Widerstand sogar gegen Gott verharren. Solange wir uns der Gottesherrschaft in unserem Leben entziehen, können wir nicht siegreich in der Welt dem Widersacher Gottes, dem Teufel, widerstehen. Es geht nur im Unterwerfen der Herrschaft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und darin bleiben. Gottes Herrschaft hat Erlösung gewirkt. Erlösung gewirkt. Befreiung aus der Herrschaft des Teufels, der auch Widersacher genannt wird, der Teufel. Wir sind von Gott in die Welt gestellt. In die Welt gestellt, nicht außerhalb. Und nur Jesus Christus, der auch in diese Welt kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, er hat Gottes rettende Liebe aufgerichtet, Jesus Christus. Dieser Liebe kann der Mensch, er kann ihr nicht ausweichen oder geht in den Tod. Aber diese Liebe Gottes rettet. Und diese Liebe Gottes hält jeglicher Feindschaft stand. Es heißt nämlich in Römer 8, wir haben es gehört, ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Widerstand, sogar in Drangsal, oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geht das? Widerstand. Wie kann ich nur das? Geht doch nicht von mir aus. Niemals. Unmöglich von menschlicher Seite aus. Aber unter der Herrschaft dessen, der uns geliebt hat, in seinem Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung, hier überwinden wir weit. Heißt es. Nichts kann uns mehr scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn, Römer 8. Gott sagt, ich habe, Jeremia 27, durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm alles geschaffen und verwalte dies, wie ich will, heißt es. Nun darfst du dich auch seiner großen Kraft und seinem ausgestreckten Arm demütig unterstellen. Widerstand. Er lenkt dann dein Leben zum Besten, weil du nach seinem Plan, sein Plan, weil du nach seiner Absicht berufen bist. Ich schließe mit einem geschichtlichen Beispiel, mit einer geschichtlichen Tatsache. Es war am 11. April 1945. Die Befreiung der Gefangenen im Konzentrationslager Buchenwald. Ein Auszug aus dem Bericht von Rabbiner Herschel Schachter. Er ist 2013 gestorben in den USA. Er war damals, als die amerikanische Befreiungsfront voranrückte und sie kam dann nach Buchenwald, war er in dieser Armee. Er war der jüdische Seelsorger der damaligen amerikanischen Armee, der jüdische Seelsorger. Und er beschreibt ganz kurz, was er dort antraf. Er sagt, vom Boden bis zur Decke, lagen hunderte Männer und einige schauten mich an, über ihrer dünnen Strohmatte. Ihre großen Augen schauten verwirrt von ihrem Lager auf. Blicke, lauter Augen, verfolgte, geängstigte, leidende, erschrockene Augen. Ihre Körper waren nur Haut und Knochen. Sie waren verwirrt, halb tot. Ich stand da und schrie in jiddischer Sprache: Sholem Aleichem, Jiden, ihr seid frei! Friede sei mit euch, ihr Juden, ihr seid frei! Einige der Mutigsten kamen näher. Sie berührten meine Militäruniform und schauten nach dem Abzeichen. Es war das Abzeichen des jüdischen Militärseelsorgedienstes. Dann fragten sie mit unsicherer Stimme: Ist das wahr? Ist es das Ende? Ein Beispiel, das ergreifend ist. Aber ich dachte, so handelt Gott. Er greift ein. Widerstand, Sieg, dessen der Widerstand leistet, für den der Widerstand leistet, ist nur in dem Geschenk, der sagt: Ich bin da. Du bist frei. Ich bin da. Und das in jeder Stunde bis ans Ziel in die Herrlichkeit. Wir wollen Gott danken dafür, für diesen Sieg, für das, was er uns schenkt, auch indem wir in dieser Welt stehen noch für eine Zeit und dann, bis wir eingehen in seine Herrlichkeit, wir beten. Treuer Gott, himmlischer Vater, die Geschichte dieser Menschheit kennst du. Du hast ja am allerbesten und immer wieder gesehen, was wir nicht gesehen haben. Denn du hast alle Generationen gesehen. Die Vergangenheit ist dein, die Gegenwart und die Zukunft. Herr, du bist Gott. In deine Hände ist alles gegeben. Aber Herr, wer dich nicht anerkennen will, den musst du ausliefern. Den wirst du dahin geben. Aber du willst das eigentlich nicht. Du willst retten. Du willst sagen: Ich bin da für dich. Herr Jesus, danke, dass das wahr ist in unserem Leben. Du bist da für mich, für uns Sünder. Ja, du bist unser Retter. Wir beten dich an, Jesus Christus, für deinen Opfertod am Kreuz auf Golgatha und die Kraft deiner Auferstehung. Herr, wir wollen uns dir, ja, du kennst unser Verlangen heute Morgen, ganz intim und persönlich in unseren Herzen. Wir wollen uns dir, Herr Jesus, wirklich ausliefern. Wir wollen uns dir unterstellen, deiner Herrschaft. Und bitte vergib mir, vergib uns jeglichen Hochmut. Reinige uns vom Weltgeist. Herr Jesus, wir bitten dich. Und durch deinen Heiligen Geist erfülle uns, du, Herr Jesus, durch deinen Geist mit der Demut, aber auch mit deinem Frieden und deiner Freude, mit der Kraft deines Geistes, dass wir so Widerstand leisten dürfen, wie du, Herr Jesus, es uns schenkst und gibst. Du hast einen Jeremia ausgerüstet. Darum, Herr, du kennst unseren Alltag, wo wir stehen. Rüste ein jedes hier aus, damit wir dir treu bleiben und so Widerstand leisten, wie es dir, Herr Jesus, gefällt. Danke, dass du uns so auch zum Zeugnis einsetzt, persönlich und als Gemeinde in der Welt, damit die Welt sieht und erkennt, wer du bist, der Retter, der allmächtige Vater im Himmel, der lebendige Gott, und noch viele zu dir finden und auch gerettet werden. Wir danken dir dafür. Amen.